Also was ich gemerkt habe, ganz persönlich, in meiner eigenen Familie war es so, mein Opa, ich habe den mal darauf angesprochen, ich habe gesagt, ey, wie ist das denn bei dir? Was verwendest du denn eigentlich? Und der ist ja super konservativ noch, wie gesagt, türkischstämmig und keine Ahnung. Und der hat gesagt, ey, bei uns früher, da gab's Kernseife. Mehr gab's da nicht. Und da habe ich wirklich gelacht, habe gesagt, es gab kein Deo, es gab nicht mal irgendeine Handcreme, wenn die Hände trocken waren, dann waren die halt trocken. Du hast halt gearbeitet und die waren trocken. Das hat sich dann bei meinem Vater natürlich geswitcht, der hat dann so eine eigene Handcreme, der benutzt auch mal so eine Gesichtspflege. Und ich glaube, so ist es halt von Generation zu Generation, wird es den Männern schon wichtiger, weil die halt auch merken, warum soll ich denn mit einer trockenen Haut rumlaufen? Das ist ja völlig, völlig dumm eigentlich, ne? Wirklich. Ich habe Augenringe, ich habe irgendwie hier trockene Stellen. Es gibt Produkte, die ich verwenden kann, aber ich mach's nicht, weil ich mir zu cool dafür bin, weil ich mir zu maskulin dafür bin. Und ich glaube, gerade mit unserem Produkt merkt man, hey, die Frauen können Hex anwenden, die können wir Männer eigentlich auch anwenden. Und warum sollen wir es dann nicht tun?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax und im Glowcast sprechen wir ja über persönliche Entwicklung, inneren Glow, wie man da hingekommen ist, wo man heute ist. Und wir versuchen euch, so gut es geht, zu inspirieren für eure eigene persönliche Entwicklung. Ich bin selber seit 20 Jahren in der Beauty-Industrie tätig und habe ganz, ganz, ganz viele Jahre als Make-up-Artist gearbeitet, habe meine eigenen Unternehmen gegründet, auch diverse Sachen gemacht und habe einfach geschafft, durch das, was ich da ja mir so erarbeitet habe, ein Unternehmen aufzubauen, mit dem ich in andere Unternehmen investieren kann. Und das ist wirklich so mein ganzer Stolz, weil ich das einfach so toll finde, anderen Unternehmern und Unternehmerinnen wirklich meine Erfahrung weiterzugeben und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Und ein Unternehmen, in das ich investiert habe, ist MailUp. Und ich habe heute die Gründer Joelle und Essat zu Gast, die darüber berichten werden, warum gründet man ein Männer-Make-up-Brand und was hat es damit auf sich? Wie ist es in der Branche? Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass es echt einfach für viele Männer noch ein riesengroßes Thema ist, überhaupt eine Gesichtscreme zu benutzen. Und ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen und vor allem auch über Ihren persönlichen Weg. Und kleine Info noch für euch vorab, da unser Studio hier oben relativ klein ist, haben wir das Interview mit Joelle und Essat im Wechsel aufgenommen und Christian schneidet das Ganze für euch schön zusammen. Hallo lieber Joelle und hallo lieber Essat. Vielleicht könnt ihr erstmal zu Beginn einmal euch kurz vorstellen. Essat, magst du einmal beginnen? Wie hat die Reise bei dir begonnen?
Sehr, sehr gerne. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin 25 Jahre alt, will ich nochmal ganz kurz dazu sagen. Joelle und ich haben damals uns im Studium kennengelernt und die Reise hat bei uns damit begonnen, dass ich früher Kickboxen gemacht habe. Und ich war leidenschaftlicher Boxer. Ich hatte, wie jeder leidenschaftlicher Boxer auch, mal zwischendurch ein Pfeilchen, ein blaues Auge. Und nach dem Boxtraining ist es so, man lebt mit diesen blauen Augen, man geht damit nach Hause und alles ist gut. Manchmal ist es sogar eine Trophäe. Aber an diesem besonderen Tag war es eben nicht so, weil ich am nächsten Tag ein wichtiges Fotoshooting hatte. Das war ein wichtiges Event und da wollte ich nicht mit einem blauen Auge hingehen. Und das war das allererste Mal, dass ich mir von meiner Cousine dieses blaue Auge abschminken lassen habe, also abdecken lassen habe. Und da hat es bei mir ein Klick gemacht. Da habe ich mir gedacht, wieso kann ich als Mann mir das denn nicht selber auch mal abdecken? Und mit dieser Grundgeschichte bin ich dann damals zum Joelle gegangen und so hat eigentlich die ganze Story von MailUp begonnen.
Was habt ihr denn zusammen studiert?
Wir haben zusammen Betriebswirtschaftslehre studiert. Also BWL-Studium haben wir uns damals kennengelernt im Bachelor. Haben damals dann Auslandssemester in Australien gemacht, was für uns beide so der Startpunkt war für die Freundschaft, ehrlich gesagt. Die gemeinsame Reise, das gemeinsame Kennenlernen von einer anderen Nation und zwischen Surfen und Studieren sind wir da beste Freunde geworden und haben jetzt tatsächlich zusammen auch den Master beendet. Also wir sind Master der Betriebswirtschaftslehre.
Dre, magst du dich noch vorstellen, wie war dein Werdegang bisher?
Sehr, sehr gerne, Miri. Mein Werdegang, ich bin 24 Jahre alt, BWL studiert, klassisch nach dem Abi, wusste ich nicht, wohin es gehen soll. Dann meinte meine Mutter, mach doch einfach BWL, das macht jeder, der keine Ahnung hat. Habe ich dann gemacht, hat dann sehr gut auch zu mir gepasst, fand ich spannend, aber irgendwie hat mir dann durch die Berufserfahrung, habe ich gemerkt, okay, das ist es irgendwie nicht. Ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, in der Beratung und dachte mir, okay, da muss irgendwas mit mehr Kreativität hin. Dann waren wir im Auslandssemester zusammen mit dem Essert und da kam so ein Gründerspirit und da wusste ich, okay, ich muss was Eigenes starten.
Und da habt ihr das erste Mal so auch das Gefühl gehabt, so okay, es ist einfach ein guter Match. Magst du einmal so ganz kurz sagen, was euch so wirklich ergänzt? Also so typtechnisch, ihr seid ja schon auch sehr unterschiedlich, aber ihr passt einfach wahnsinnig gut zusammen. Ja. Was ist der Spirit dahinter?
Also ich glaube, vom Mindset, von den Werten her muss es 1:1 passen. Und von den Hard Skills, sage ich jetzt einfach mal, da kann man sich schon ergänzen. Und das ist bei uns das Besondere, dass wir so super ähnlich sind und gleich denken, aber in den Sachen, die man faktisch macht im Unternehmen, ich bin ein bisschen mehr so, was die Zahlen angeht und Essert vielleicht ein bisschen im Kreativen und da ergänzen wir uns einfach perfekt und das haben wir früh gemerkt im Studium, wir können gut zusammen lernen, können wir auch gut zusammen gründen.
Mhm. Mega cool und ihr habt ja wirklich eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung. Also ihr wohnt zusammen oder habt jetzt lange zusammen gewohnt, ihr zieht jetzt bald dann auseinander, ihr studiert zusammen, ihr baut zusammen Unternehmen auf. Ist es auch manchmal ein bisschen zu viel oder?
Die Frage bekommen wir so oft und ich muss sie wirklich mit Nein beantworten, also wirklich nicht. Ich glaube, dass es eine so besondere Konstellation ist, die das Ganze noch extrem intensiv macht. Mhm. Also wir sitzen morgens zusammen am Schreibtisch, lernen für die Uni, arbeiten den ganzen Tag dann für unser Unternehmen und abends sitzen wir auf der Couch, trinken vielleicht irgendwie zusammen was und reden dann wieder über das Unternehmen. Und gerade diese Intensität ist bei uns so das, was, glaube ich, unseren Erfolg ausmacht. Klar sind dann bestimmt auch Situationen, wo man sagt, ey, dieses Wochenende muss ich vielleicht mal mit meiner Freundin verbringen oder so, das ist völlig klar. Und die sagen auch schon zu uns, ey, ihr seid doch eigentlich zusammen irgendwie, ne? Also wollt ihr nicht mal heiraten oder so? Das ist natürlich, das belächeln wir natürlich. Aber ich glaube, gerade diese Intensität macht bei uns das aus, wofür es ist. Weil also wir haben ein Produkt rausgebracht, was glaube ich, wo viele am Anfang gesagt haben, hey, wollt ihr das wirklich machen? Traut ihr euch das? Mhm. Und ich glaube, gerade wegen diesem intensiven Thema ist es so wichtig, dass man halt immer wieder die Sachen neu iteriert, dass man immer wieder drüber quatscht und guckt, wie wirkt das nach außen? Ist es gut genug? Und das ist es.
Was genau habt ihr mit MailUp gegründet? Also du hast jetzt eben gerade gesagt, warum ihr die Idee oder wie es zu dieser Idee kam. Ja. Aber warum tatsächlich dann selber gründen? Also weil es dir wirklich gefehlt hat? Also hast du richtig danach auch intensiv auf den Markt geguckt? Gibt es wirklich keinen Concealer für den Mann oder überhaupt auch gute Pflege- und Männer-Make-up-Produkte? Oder was ist auch so die Intention dahinter?
Genau die Frage haben wir uns auch gestellt vor vielen Jahren. Ich habe zu Joel gesagt, wir müssen mal schauen, ob es sowas gibt. Weil wenn es sowas gibt, dann lohnt es sich natürlich nicht, sowas zu gründen. Ne? Und dann, ich kann mich noch genau erinnern, das war in der Corona-Phase. Da saßen wir beide in meinem Kinderzimmer, so wie das ganz stereotypisch ist. Aber das war wirklich so. Wir haben uns einen DIN A3-Zettel genommen und waren vorher beim DM einkaufen. Haben alles uns aus dem Regal genommen, was irgendwie nach Concealer aussah. Damals wussten wir nicht mal, was ein Concealer ist. Ne? Also ich wusste so ein bisschen, was meine Mutter mal benutzt und meine Freundin, aber so richtig, was das ist, wusste ich nicht. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen alles, was irgendwie Stellen im Gesicht abdecken kann. Haben dann uns dann eine Tabelle gemacht und haben die Sachen bewertet. Haben gesagt, okay, passt das gut auf meine Haut? Glänzt das vielleicht? Mhm. Sieht man das? Wie muss ich das anwenden? Was hat das für Inhaltsstoffe? Und irgendwann sind wir auf den Punkt gekommen, dass keines der Produkte für uns perfekt war. Mhm. Entweder hat man es auf der Haut gesehen, was wir damals gesagt haben, ist so ein Ding, was Männer eher nicht wollen. Männer wollen nicht glowy wirken, Männer wollen meistens nicht sozusagen, dass es zu stark auffällt. Klar, die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. Wir wollten es damals nicht. Und wir wollten halt ein Produkt auf den Markt bringen. Oder wir haben halt gesehen, dass es kein Produkt auf dem Markt gibt, was ohne viel Erklärung funktioniert. Mhm. Ne? Wir waren unwissend, wir haben nicht viele Make-up-Tutorials in unserem Leben gesehen oder hatten einfach aus sozialen, familiären Gründen nie Kontakt zu Make-up. Mhm. Und weil wir halt damals gesehen haben, hey, es gibt kein perfektes Produkt für Männer, Lass uns das doch mal versuchen, lass das doch mal starten.
Was haben denn so eure Eltern dazu gesagt? Also kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz auch so ein bisschen auf deinen Background eingehen? Woher kommt dieser Unternehmergeist und wieso wolltet ihr unbedingt selber gründen?
Ich bin eigentlich ein klassisches Arbeiterkind. Also ich bin der Erste in meiner, ich würde mal sagen, in 20 Generationen schon fast, der studiert hat in meiner Familie, der sogar ein Abitur hat. Meine Eltern sind beide in Deutschland geboren, aber wir sind türkischstämmig. Ich glaube, in 1950er, 60er Jahren ist mein Großvater aus der Türkei ganz klassisch sozusagen als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, hat im Bergwerk gearbeitet. Irgendwann ist meine Oma dazu gestoßen. Die hatten dann 8 Kinder zusammen und eins davon war meine Mutter. Also ich habe ich komme nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie. Ich komme auch nicht aus einem Umfeld, wo ich sagen würde, war super inspirierend, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Gar nicht. Aber ich glaube, was ich hatte, war immer die Unterstützung von meiner Familie. Das muss ich wirklich sagen. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren immer so, hey, findest du das cool? Glaubst du, dass das erfolgreich werden kann? Mach es. Es ist völlig egal, was es ist. Wir vertrauen dir. Wir supporten dich. Wir geben dir das nötige Taschengeld dazu. Natürlich musst du auch selber arbeiten und dir das erarbeiten. Das war immer so ein ganz großes Credo. Aber die waren total offen. Und als ich denen dann damals gesagt habe, hey, ich möchte im Endeffekt Make-up für Männer machen, dachte ich erstmal so, was sagt denn mein Vater dazu? Was sagt denn meine Mutter dazu? Die sind nicht besonders konservativ, aber trotzdem haben die natürlich eine Meinung. Und ich war total überrascht. Echt? Gibt's das noch nicht? Ja, dann mach das doch. Super. Ja, dann mach das doch.
Schön. Richtig, richtig toll, dass du da so einen Support von deinen Eltern irgendwie erfahren hast. Vielleicht magst du einmal so die ersten Steps in diese Branche. Ne? Die waren ja für euch auch wirklich komplett Neuland. Ich weiß noch ganz genau an dem Tag, wo ihr mich angerufen habt. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ihr habt mich angerufen und ich war direkt so von euch wirklich ja auch total begeistert, weil ihr einfach so einen mega Spirit mitgebracht habt und gesagt habt, wir wollen das jetzt angehen. Und ich hatte ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon mit Lisa, mit meiner Geschäftspartnerin, öfters darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, boah, eigentlich müssen wir was auch für die Männer machen. Ja. Ne? Und deswegen fand ich das so spannend, weil bei mir ist ja immer wichtig, ich will den Fokus halten. Bei uns geht es einfach wirklich direkt an die Frauen. Ja. Und deswegen fand ich das auch so spannend. Und dennoch ist natürlich die Branche echt noch ganz schön, lebt noch hinterm Mond, könnte man ja so sagen. Wie sind eure Erfahrungen gerade? Was ist so wie empfindet ihr die Branche nach den ersten Berührungspunkten?
Ich glaube, was wir damals krass unterschätzt haben, war einfach dieser ganze Produktionsaspekt. Also wir dachten, ja, dann geht man mal irgendwo hin, man klingelte an und sagt, wir möchten XYZ. Wir sind ja keine Make-up-Experten gewesen früher. Jetzt mittlerweile würde ich schon anders, würde ich sagen, wir sind schon ganz gut dabei. Aber wir waren komplette Neulinge. Und wir dachten, ja, da klingelt man in irgendeinem Labor mal an und sagt, ich möchte XYZ, ich möchte diese und diese Konsistenz. Und dann kriegt man das geliefert und dann kann man das auf den Markt bringen. So ist es natürlich nicht. Ne? Ich glaube, die Branche lebt noch sehr viel im alten Stigma. Es geht noch sehr viel auf Masse. Es geht noch sehr viel auf einen guten Namen, den man mitbringen muss. Und wenn wir da mal anrufen als zwei junge Kerle, da wurden wir natürlich nicht ernst genommen erstmal. Ist klar, da rufen zwei Studenten an, die denken, das ist irgendwie ein Studentenprojekt oder so. Sagen uns dann, ja, da müssen wir mal 10.000 Stück von abnehmen. Dann hatten wir so, wo wir schon dachten, ja, sollen wir das überhaupt machen? Kriegen wir das überhaupt auf den Markt? Kriegen wir das gestemmt? Und ich glaube, der finanzielle Aspekt war für uns schon immer so, da war schon so Make or Break. Also machen wir das überhaupt? Können wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen, dass das funktioniert? Aber was wir immer ganz gut gemacht haben, war es, glaube ich, wir haben immer für die Sache gekämpft. Wir haben von Anfang an für die Sache gekämpft. Wir haben 100 Nummern aus dem Internet rausgesucht. Ganz klassischerweise, mich fragen mal die Leute, wie habt ihr die Produzenten im Endeffekt gefunden oder wie habt ihr es geschafft, an den Punkt zu kommen? Einfach nur Hustle, sagen wir immer. Mhm. Also wirklich der Hustle von morgens bis abends, die Leute zu suchen. Und irgendwie haben wir es dann geschafft. Also der klassische Wille war es dann am Ende. Es war kein besonderes, also Glück, klar, Glück gehört immer dazu, aber jeder ist sich seines Glückes Schmied, ist einfach so. Wir haben sehr viel Zeit investiert, wir haben ein bisschen Glück gehabt und dann haben wir es geschafft, dieses Produkt irgendwie auf den Markt zu bekommen. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück auf die Branche. Ich glaube, gerade Kosmetik ist noch wird noch sehr dominiert von großen Unternehmen. Ist einfach so. Ne? Wenn man sich den Markt anguckt, gibt es irgendwie L'Oreal oder P&G und es gibt ganz große Weltkonzerne, mit denen kann man einfach teilweise preislich auch gar nicht konkurrieren. Ne? Da kommen irgendwelche, heutzutage haben wir es ja immer noch so, da kommen Kunden auf uns zu und sagen, ja, aber so ein L'Oreal oder irgendwie so ein Balea-Stift, der kostet ja 2-3 Euro. Wieso könnt ihr das nicht? Mhm. Es ist faktisch nicht möglich, mit der Stückzahl, die wir haben, es hinzukriegen. Mhm. Und das zu kommunizieren und das irgendwie hinzukriegen, das auch authentisch darzustellen, ist heute auch immer noch eine Challenge für uns.
Was ist denn so euer typischer Kunde jetzt? Also ihr seid jetzt seit einigen Monaten auf dem Markt und es wurde ja schon wirklich auch sehr gut angenommen. Ne? Also da könnt ihr ja auch wirklich sehr, sehr stolz auf euch sein, was ihr da jetzt schon in so kurzer Zeit geschaffen habt. Und magst du einmal so ganz kurz so sagen, was sind so die Learnings jetzt so? Was sind so die ersten Kunden gewesen und wie sind die Feedbacks?
Wir waren immer so ein bisschen, also von Anfang an dachten wir, das sind eher Männer, weil Joel hatte damals das Problem von Pickeln. Klassische Unreinheiten, Akne-Geschichten. Wir dachten, okay, das wird eher ein Produkt, was die Männer sozusagen gegen Pickel verwenden, was man gegen Hautunreinheiten verwendet. Aber das hat sich schon geswitcht Richtung Rötungen, Flecken im Gesicht und wir haben einfach
Augenringe
vor allem auch, genau. Und wir haben irgendwann gelernt, dass das eher der Fokus ist. Ich bin ehrlich gesagt, und das sage ich immer wieder, super erstaunt über die Resonanz. Also ich als Gründer habe mir damals, man geht natürlich immer selbstkritisch in die Sache rein und sagt, brauchen das Männer, benutzen das Männer, akzeptieren das die Männer? Und ich bin sehr, sehr überrascht von der unglaublich guten Resonanz der Männer. Vor allem auch, ich muss mich auch mal selbst loben, ehrlich gesagt. Wir haben ein Produkt auf den Markt gebracht, was so einfach ist anzuwenden, was so easy ist, für jeden Mann auf die gewünschte Stelle aufzutragen, ohne dass man jetzt direkt dabei glowy aussieht, ohne dass man sozusagen sieht, dass die Stelle abgedeckt ist. Es ist abgedeckt und man sieht es nicht. Mhm. Und das war immer so ein Riesenfaktor für uns. Es soll unsichtbar sein. Mhm. Ich glaube, das lieben die Männer. Und wir sind auch ehrlich gesagt erstaunt darüber, wie schnell unser Produkt sozusagen, wie schnell das angewendet wird. Wir haben Männer, die es nachbestellen nach 1-2 Monaten, wo wir sagen, ich weiß nicht, also eigentlich hält das.
Was
machen die damit? Also wirklich. Ich benutze es selber täglich und ich komme damit halt so 3 Monate ungefähr klar. Aber dann so nach 2 Wochen eine Nachbestellung war schon so, ich hab die Person dann angerufen, den Kunden. Ne? Ich habe gesagt, was machst du denn damit? Erklär es mir mal, damit ich verstehe. Mhm. Und dann zu hören, das ist so gut, dass ich es egal wo, egal wann immer anwende, das macht einen natürlich unglaublich stolz. Da denkt man, okay, krass, ist echt so gut.
Mhm, schön. Und vor allem, also man darf ja jetzt auch wirklich nicht unterschätzen, ihr habt das ja sehr smart gemacht in einem refillable Packaging. Ja. Also das Packaging ist ja auch nochmal ganz besonders für all diejenigen, die jetzt nicht gerade zu sehen, sondern nur zu hören. Es ist ein ganz schweres Metallcase. Ja. Also es ist schon auch ein sehr, sehr männliches Produkt so in der Handhabung. Es ist mit einem Magneten versehen und man legt dann diese kleinen Fännchen rein. Diese Fännchen kann man dann einzeln nachkaufen. Das Produkt so zusammen kostet jetzt um die 39,90, genau. Was ja auch nicht wenig ist. Da können wir ja gleich mal drauf eingehen, wie die Männer auch da bereit sind, so viel Geld auszugeben. Und dann diese Fännchen kann man aber auch immer einzeln nachkaufen. Genau. Und es sind 2 Farben drin. Das heißt, man kann mit den Fingern einfach reingehen, die Farben selber zusammenmixen und dann eben auf die betroffene Stelle auftragen oder eben auch Augenringe abdecken und so. Also es ist ja auch wirklich von euch super smart gemacht. Und da muss ich euch ja auch den Credit komplett geben, weil ich bin ja zu dem Zeitpunkt erst eingestiegen, als das Konzept schon komplett stand. Da hattet ihr ja sogar die ersten 500 Stück schon verkauft, richtig? Und dann haben wir aber ja nochmal gemeinsam entschieden, okay, es muss nochmal ein anderer Produzent her, wo ihr noch bessere Preise bekommt, beziehungsweise auch nochmal viel besser produzieren könnt. Ja. Und auch nochmal das Packaging wurde komplett überarbeitet und das sieht wirklich einfach mega, mega cool aus. Vielleicht hört man das auch so, dass das so mit so einem coolen Magnet versehen ist. Aber lass uns einmal auf diesen Price Point gehen, weil es ist ja schon noch so, dass viele Männer sich ja kaum an eine Gesichtscreme rantrauen. Und dann soll die am besten auch nur vielleicht 5-6 Euro maximal kosten. Und du hast das eben super schön erklärt. Es ist unrealistisch, wenn man etwas mit hochwertigen Inhaltsstoffen, mit einem hochwertigen Packaging und dann eben nicht L'Oreal ist, dann kann man das einfach nicht für 5,95 € anbieten. Und ihr habt hier was wirklich Tolles geschaffen. Wie sehen denn die Kunden das? Also wie schwer ist es denn jetzt auch davon, einen Mann zu überzeugen? Was ist gerade die größte Challenge, das Produkt auch zu bewerben?
Ich glaube, gerade im E-Commerce, wo man das Produkt nicht wie im Handel dann direkt in der Hand hält, ist es schwierig, dem Kunden sozusagen zu erklären, wie hochwertig das Produkt wirklich ist. Mhm. Weil jeder, der es einmal in der Hand hat, sagt, oh mein Gott, wie schwer, das ist ja mega geil, da ist ein Spiegel drin, ich kann mir die Fännchen sozusagen nachbestellen, ich kann die reinklicken, da ist auch nochmal ein Magnet drin. Also die Entwicklungszeit, die wir alleine in das Case reingesteckt haben, da habe ich auch schon Joel oft gesagt, eigentlich ist das overengineered. Eigentlich haben wir hier irgendwas gemacht. Das ist ja schon fast ein eigenes Produkt, das Case. Zusätzlich zum Make-up.
Es wurde ja auch von einer Schlosserei in Essen oder Schirmen, wurde es ja ursprünglich designt. Ne? Da habt ihr ja so viel Energie ja. und Zeit ja, mit deutschen und Geld Ingenieuren, eingesteckt.
Genau, mit den Ingenieuren zusammen haben wir das entwickelt. Wir haben damals dann 3D-Modelle gezeichnet, wovon wir auch einfach keine Ahnung hatten als BWL. Ich bin ja kein Ingenieur. Aber wir haben da die kompliziertesten 3D-Modelle gemacht, haben irgendwelche Simulationen gemacht. Geht das gut auf? Kann man das gut handeln? Wie ist das Gewicht? Kann man das überhaupt produzieren? Weil für diese Verpackung braucht man, das wussten wir früher auch nicht, eine eigene Stanzform. Also es ist so ein 100 Kilo schweres Ding, wo dann sozusagen Zink reingegossen wird. Das muss noch zusammengebaut werden. Also das ist ein Riesenprozess. Das war schon ein Schmuck,
das ist,
Schmuckstück, ja. was wir da hergestellt haben. Aber das war uns wirklich so, so wichtig, weil wir auf dem Markt einfach kein vergleichbares Produkt gesehen haben. Wir haben gesehen, es gibt Stifte, die aus Plastik sind. Mhm. Die benutze ich dann, werfe ich dann weg. Ist das so cool? Weiß ich nicht. Mhm. Es gibt kein wirkliches Nachfüllsystem, was mit dieser Konsistenz geht. Weil wir haben ja schon eine einzigartige Konsistenz. Unser Concealer ist nicht flüssig, wie man es halt oft kennt, sondern er ist relativ, wir sagen mal so, wachsig. Ne? Mhm. Wir wollten etwas, wo ich mit dem Finger reingehe, was auf meinen Finger schmilzt sozusagen. Das Produkt ist auch komplett wasserfrei. Ne? Also wir haben nur natürliche Öle da drin. Und dann schmiere ich mir das ins Gesicht und es zieht so sofort in die Haut ein. Mhm. Und das war unsere Traumvorstellung. Wir wussten zwar zum damaligen Zeitpunkt nicht, ja, welche Inhaltsstoffe braucht man denn dafür oder wie wird das produziert, aber wir wussten, was das Endprodukt, wie das sein soll, wie die Performance sein sollte. Und ich glaube, das macht das so einzigartig.
Ja, und ihr beiden tragt es ja auch selber. Eben. Und ihr seht wirklich immer ungeschminkt aus. Also man sieht es bei euch überhaupt nicht. Ich finde das auch immer so cool, wie ihr das über eure TikTok-Videos zeigt wie leicht das in der Anwendung ist. Und ich denke halt auch immer so, ja, was ist das Problem daran? Also es ist, also ich kann schon total nachvollziehen, ich fände es auch super weird, wenn mein Mann geschminkt aussehen würde. Also wenn man jetzt so richtig bei ihm Puder und so wirklich Produkt auf der Haut, würde ich auch komisch finden. Aber das ist ja eure Mission, zu sagen, ey Männer, es gibt jetzt endlich ein Produkt, wo ihr eure Augenringe, Unebenheiten, Rötungen und so weiter, Pickelchen mit abdecken könnt, ohne dass man geschminkt aussieht.
Absolut.
Das Ding ist aber ja trotzdem, dass es ja auch um ein Gefühl geht, ne? Und dass ganz viele Männer noch in diesem alten Denken ist, ja, Männer können sich doch nicht schminken, das geht doch nicht, das ist doch total komisch und was denken dann andere Leute von mir? Wie empfindet ihr das jetzt so? Also, weil das ist nämlich, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen, weil ihr schafft ja, ihr revolutioniert ja auch da so ein bisschen die Denke. Ne? Also das ist ja tatsächlich ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob das die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer da auch draußen so ein bisschen in der Branche beobachtet. Es kommen ja immer mehr Männer-Make-up-Brands. Ja. Nicht nur im Make-up, sondern auch im Pflegebereich. Da ist es ja schon viel stärker. Bei Make-up muss ich sagen, da bewegt sich's ganz langsam. Das sind ja dann eher so friseurige Marken oder dann halt irgendwo, dass man halt so im, ja, DM fängt jetzt, glaube ich, auch schon gerade so ein ganz bisschen damit an, aber es passiert ja was. Ne? Ja. Wie empfindet ihr diesen Change gerade?
Also ich glaube, wir haben mit dem Produkt, das wir jetzt schon, also was wir auf den Markt gebracht haben, eigentlich eine neue Kategorie sozusagen. Also es ist eine New Category, die auch in die Drogerie kommen kann. Wenn ich jetzt in die Drogerie schaue, sehe ich da ein 8 Meter langes Regal. Da sind nur Frauen abgebildet auf den Produkten. Alle Produkte sind an die Frau vermarktet sozusagen. Es gibt ja faktisch kein Regal, wo ein Concealer für den Mann ist. Es gibt mal so ein Seinsregal und so ein bisschen in die Richtung, hier ist ein bisschen Rasierschaum und hier gibt es mal so eine, vielleicht eine getönte Tagescreme, die so ein bisschen an den Mann rausgebracht wird. Aber eigentlich gibt es diese Kategorie Make-up für Männer ja gar nicht. Und ich glaube, wir haben mit dem Konzept, was wir sozusagen auf den Markt gebracht haben, diese Kategorie neu geschaffen. Ein unsichtbares Make-up, was für jeden Mann einfach in der Anwendung ist. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich der springende Punkt, weil Männer haben meistens nicht Lust, sich ein Tutorial anzuschauen. Die haben nicht Lust, vielleicht noch einen Pinsel zu verwenden. Und wenn Also wir haben immer gesagt, wenn in meinem Bad ein Produkt steht, dann muss das mit dem Finger anwendbar sein. Ich will ganz konsequent einfach nur reingehen, das kurz machen und dann will ich raus und ich bin fertig. Ja. Weil ich glaube, dieser, also was ich gemerkt habe, ganz persönlich in meiner eigenen Familie war es so, mein Opa, ich habe den mal darauf angesprochen, ich habe gesagt, ey, wie ist das denn bei dir? Was verwendest du denn eigentlich? Und der ist ja super konservativ noch, wie gesagt, türkischstämmig und keine Ahnung. Und der hat gesagt, ey, bei uns früher, da gab's Kernseife. Mehr gab's da nicht. Und da habe ich wirklich gelacht. Da habe ich gesagt, es gab kein Deo, es gab nicht mal irgendeine Handcreme, wenn die Hände trocken waren, dann waren die halt trocken. Du hast halt gearbeitet und die waren trocken. Das hat sich dann bei meinem Vater natürlich geswitcht. Der hat dann so eine eigene Handcreme, der benutzt auch mal so eine Gesichtspflege. Und ich glaube, so ist es halt von Generation zu Generation, wird es den Männern schon wichtiger, weil die halt auch merken, warum soll ich denn mit einer trockenen Haut rumlaufen? Das ist ja völlig, völlig dumm eigentlich, ne? Wirklich. Ich habe Augenringe, ich habe irgendwie hier trockene Stellen. Es gibt Produkte, die ich verwenden kann, aber ich mache es nicht, weil ich mir zu cool dafür bin, weil ich mir zu maskulin dafür bin. Und ich glaube, gerade mit unserem Produkt merkt man, hey, die Frauen können Hex anwenden, die können wir Männer eigentlich auch anwenden. Und warum sollen wir es dann nicht tun?
Ja.
Und wenn dieser Mindswitch einmal kommt und ich dann noch sehe, okay, das sieht auch gar nicht geschminkt aus, das sieht jetzt irgendwie gar nicht unmaskulin aus, sage ich jetzt mal, was vielen Männern halt super wichtig ist, ja, dann mache ich es halt. Ne? Dann ist halt ein super Lifehack.
Ja. Joelle, magst du einmal so für dich sagen, was waren jetzt so für dich die ersten Learnings, nachdem ihr Mail-Up jetzt in der Branche versucht oder gestartet habt zu etablieren? Also was ist so auch so, was sind so die Hiccups? Weil wir haben ja schon auch einige Male darüber gesprochen, ne, ja, dass es ja auch so ein bisschen Shitstorm von der einen oder anderen, ja, Seite gab. Kannst du da mal so ein bisschen drüber berichten?
Ich glaube, man fängt als Unternehmer einfach erstmal an und haut die Message raus und hört gar nicht so darauf, wie das auf andere auch so wirkt. Wirklich wirkt. Ja. Und dann, wir sind ja gestartet einfach bei Social Media. Wir haben Videos gemacht und da kriegt man auch eine Resonanz wieder. Und die ist natürlich nicht immer positiv. So ist das halt auf Instagram oder TikTok. Und dann haben verschiedenste Leute natürlich auch eine Meinung zu unserem Thema Männer-Make-up. Sei es positiv, sei es negativ. Man stößt Leuten automatisch vor den Kopf. Und das war natürlich eine krasse Erfahrung, die wir gemacht haben, auch mal mit Hate umzugehen. Leute, die sagen, wieso muss es jetzt ein Männer-Make-up geben? Männer-Make-up, das ist doch für Frauen. Oder auch, wieso muss es das jetzt speziell für Männer geben? Geh doch einfach in den DM und hol dir ein. Aber das sind ja ganz verschiedene Themen und wir wollen ein Produkt, was wirklich super für die Männer funktioniert, einfach in der Anwendung ist und das ganze Thema einfach mal rausposaunen an die Welt, weil Make-up ist immer noch sehr, sehr feminin.
Genau, es geht ja auch wirklich sehr stark um das Storytelling, ja, und das versucht ihr sehr stark zu betreiben mit dem richtigen Wording. Ihr lasst euch da ja auch wirklich sehr gut beraten. Was kann man sagen, was kann man nicht sagen? Ja. Was ist denn jetzt so zum Beispiel euer Learning jetzt gerade? Was kann man denn nicht sagen? Also wo werdet ihr denn überhaupt angegriffen? Weil ich muss wirklich einfach immer sagen, ich verstehe immer gar nicht, warum fühlt sich denn hier überhaupt jemand angegriffen, wenn man sagt, wir machen einen Concealer für den Mann? Warum ist es nicht okay, dass man einfach sagt, es ist einfach ein Concealer für den Mann?
Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Aber die Sachen, die wir oft hören, sind, ja, es gibt ja die Produkte. Ihr habt ja jetzt das Rad nicht neu erfunden. Es ist ja einfach nur jetzt quasi das Gleiche fürs andere Geschlecht. Und wenn man das so betrachtet, dann kann man das verstehen. Aber wir haben ja ein ganz neues Konzept gebaut. Mhm. Und das ist ja bei allem so, wo früher die ersten Gesichtspflegen für Männer auch eingeführt wurden oder das erste Mal Deo an Männer adressiert. Da hat man am Anfang eben diese Barriere. Und deswegen hat das noch keiner gemacht, weil man einfach so eine krasse Front hat und das so neu ist für viele, dass jeder erstmal eine Meinung hat.
Ich glaube aber auch, ne, was ja eine große Thematik war doch, dass auch viele sich an oder viele sagen, ja, warum ist es denn nicht okay, als Mann das Frauenprodukt zu benutzen? Ne? Warum müsst ihr denn jetzt extra was für den Mann machen? Ne? So ist doch, sollte doch in der heutigen Zeit total okay sein, dass ihr jetzt zum DM geht oder dass ihr halt eben von den Marken für die Frau das Produkt mitbenutzt. Warum muss es das nochmal speziell für den Mann geben? Weil es soll ja alles Gleichberechtigung geben. Und da ist, finde ich, jetzt für mich schon wieder so ein Widerspruch in sich. Warum sollte es das Produkt nur für die Frau geben und nicht auch für den Mann, richtig?
Also Fakt ist ja, dass Make-up sehr, sehr feminin einfach gebrandet ist und in der Wahrnehmung der Menschen immer noch gesellschaftlich bedingt hauptsächlich einfach durch das Marketing ja nur an Frauen beworben wird. Ab und zu sieht man mal so einen Mann in der Werbung, aber das kann man, finde ich, nicht ernst nehmen, weil das ist, also wirklich, Männer fühlen sich davon einfach nicht abgeholt. Und wir sehen ja im DM, wie es gebrandet ist, wie die Verpackungen auch sind, das ist ja nun mal auch ein Thema, und wie die Ansprache ist. Da haben wir gesehen, okay, wir persönlich haben uns nicht davon abgeholt gefühlt und wir wollen es jetzt den Männern, die genauso fühlen, aber die Vorteile sehen von Make-up, einmal zugänglich machen. Ja. Deswegen auch die Rezeptur angepasst an die Männerhaut, die 30% dicker ist, bisschen öliger, größere Poren. Alles Sachen, die wir darin berücksichtigt haben, neben dem Packaging, was halt cool aussieht, aber auch diese super leichte Anwendung.
Mhm. Was glaubst du denn, sollte sich noch so gesellschaftlich verändern? Also auch wenn du jetzt so die ganze Bildsprache ansprichst oder auch so diese Thematik, ja, dass halt in erster Linie die Männer ja auch nicht angesprochen sind von dem ganzen Packaging und so, aber auch von der Kommunikation an sich. Was wäre denn so deine Wunschvorstellung, wenn ihr jetzt so, weiß nicht, so 5 Jahre fast forward, wie hat sich denn da vielleicht die Branche auch verändert und was, ja, was wollt ihr mit Mail-Up auch erreichen?
Also die Wunschvorstellung ist, alleine wenn man über das Thema redet, das reicht schon. Deswegen sind wir super aktiv auf TikTok, haben eine relativ große Reichweite da aufgebaut. Weil wenn das ganze Thema einmal draußen ist und Leute darüber sprechen, wir gehen auch gerne in Podcasts rein oder alles Mögliche, einfach darüber zu sprechen, das Thema erstmal rauszubekommen. Und wenn man dann noch die Marke Mail-Up hört dabei, dass man einfach so eine Brand Awareness hat und im Hinblick auf die nächsten 5 Jahre, denke ich, dass jedermann zumindest dem Ganzen mal eine Chance gibt, mal ausprobiert, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man es einmal macht, Augenringe das erste Mal abgedeckt, da denkt man sich, wow. Oder Männer, die in eine Maske gehen und dann in eine Show gehen, die machen es ja auch und freuen sich danach. Man fühlt sich einfach selbstbewusster. Mhm. Und jeder Mann sollte einfach mal die Chance kriegen, das gemacht zu haben, sich damit so wohl zu fühlen und einmal diese Glaubenssätze hinschmeißt von wegen, nee, das mache ich doch niemals, das verstopft meine Poren, das ist nur für Frauen, diese ganzen Geschichten.
Ja. Ihr beiden sagt ja auch, dass die Thematik, also Dre hat einen Pickel, du hast ein blaues Auge und man will so nicht rausgehen. Also das ist ja auch schon eine Thematik, wo es ja auch um so Selbstbewusstsein geht. Klar. Und wie zeige ich mich jetzt da auf so einer Veranstaltung, bei einem Fotoshooting oder auch bei einem Date? Wie wichtig ist euch denn Aussehen? Also, weil das ist ja schon etwas, ich meine, ich glaube schon, dass wirklich viele Männer sehr viel Wert darauf legen.
Klar.
Aber ihr habt ja auch gesagt, okay, wir wollen jetzt was daran ändern. Und wie steht ihr zu dieser Thematik? Also, wie wichtig ist das für einen Mann? Weil für viele Frauen ist es ja wirklich, die gehen ja ungeschminkt gar nicht vor die Tür. Mhm. Also, da ist ja das Make-up drauf, wenn man ins Fitnessstudio geht.
Ja.
Wie wichtig ist das für euch? Also wie wichtig oder wie oft wendet ihr das an? Und was sind so die Momente, wo ihr sagt so, oh, da will ich einfach ein bisschen noch besser aussehen?
Mhm. Also für mich persönlich hat sich das gewandelt, ehrlich gesagt, in meinem Leben. Früher war mir das noch relativ egal. Ich war so, ja, wie ich morgens aufgestanden bin, bin ich rausgegangen. Das ist bei vielen Männern heutzutage immer noch so. Irgendwann habe ich mich dann aber gefragt, ich kann ja was machen. Also ich habe ja die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Es gibt gute Produkte auf dem Markt. Es gibt Tipps, die man anwenden kann. Und bei mir waren es ehrlich gesagt neben Haut auch so Dinge wie Körper. Ne? Also es ist ja für viele Männer auch ein großes Problem. Mhm. Ich bin von meiner Genetik her, ich habe einen Bauch. Und früher, es war für mich immer so, boah, ich habe so einen Bauch und ich muss eigentlich immer trainieren. Und das war irgendwann diese Selbstverbesserung, sag ich mal. Bei vielen Männern fängt das ja im Gym an. Ne? Bei mir war es klassischerweise auch so. Da geht man ins Gym, dann versucht man mal ein bisschen Fett abzubauen. Dann sieht man, okay, meine Haut ist nicht ganz so gut, da kann ich mal eine Creme anwenden. Und ich glaube, gerade das ist schon eine schöne Entwicklung. Also klar, jeder Mann ist so schön, wie er ist. Und das ist bei Frauen ja genauso. Ich kann ja morgens aufstehen, rausgehen und ich bin schön. Das ist völlig in Ordnung. Egal, ob ich was anwende oder nicht. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann macht es auch Spaß. Und ich glaube, diesen Spaß haben die Männer erst so in den letzten Jahren so für sich gefunden. Da habe ich das Gefühl. Und seitdem wir angefangen haben, habe ich immer mehr Spaß, mich selbst sozusagen, also das Beste aus mir rauszuholen einfach. Ob das jetzt meine Haut ist, ob das mein Körper ist, ob das mein Geist ist. Und das sollte nicht nur den Frauen überlassen werden, finde ich ganz persönlich.
Mhm. Essert, so wie du jetzt darüber sprichst, ja, es ist ja wirklich auch wahnsinnig selbstbewusst. Ich kenne euch ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Es ist unglaublich, wie ihr pitchen könnt, wie ihr wirklich ja auch vor der Kamera auftritt und so weiter. Wie hat sich das in deinem Leben verändert? Also auch vielleicht durch deine eigene Gründung, dadurch, dass du jetzt auch selber vor der Kamera stehst. Warst du schon immer so oder hat sich das verändert?
Absolut nicht. Ich war früher super schüchtern. Das erzähle ich manchen Leuten, die sagen, kann ich nicht glauben. Das kann ich niemals glauben. Aber als wir angefangen haben, haben wir beide mit Joel eigentlich keine Social-Media-Erfahrung zum Beispiel gehabt. Also wir wussten nicht, wie man von der Kamera redet. Wir sind noch nie auf Leute so richtig zugegangen. Wir haben noch nie gepitcht. Und es ist, wenn man nach einem Lifehack sucht, der sozusagen diesen Switch ergibt, ist es tatsächlich diese klassische Komfortzone. Ich habe das auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Ich dachte, es muss irgendein anderen Lifehack dafür geben, irgendwas anderes. Aber wenn man einmal aus dieser Komfortzone rauskommt und je öfter man das macht, je öfter man vor Leuten steht und redet, je öfter man in die Kamera spricht, es wird immer egaler. Man wird immer besser und bei uns hat sich das irgendwann gewandelt, als wir haben angefangen für unseren TikTok-Account Straßenumfragen zu machen. Und es ist ja die krasseste Überwindung, eine wildfremde Person auf der Straße anzusprechen, einfach nur aus dem Grund, weil man sich jetzt denkt, die Angst vor der Ablehnung, da wird die Person sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust mit dir zu reden, geh mal, wer bist du denn? So, das passiert 20 Mal, aber beim 21. Mal ist dir das egal. Das ist dir so egal und irgendwann standen wir da mit dem Mikrofon und der Kamera, haben wildfremde Leute auf der Straße angesprochen. Hey, was hältst du davon, wenn sich Männer mal einen Pickel abdecken? Was hältst du davon, wenn Männer mal ihre Augenringe abdecken? Und so wandelt sich das. Wir haben ja mit Joel angefangen, vor kleinen Jurys zu pitchen, zum Beispiel fürs Gründerstipendium, haben wir damals vor 5 Leuten gepitcht, was auch schon eine Challenge war, ehrlich gesagt. Ich habe ja vor 5 Leuten reden und dann seine Geschäftsidee sozusagen zu pitchen, war schon eine Challenge. Und jetzt waren wir letztes Mal auf einem Event, wo wir vor 1000 Leuten gepitcht haben. Und es hat sich normal angefühlt. Aber nur, weil wir es gemacht haben. Und immer wieder es machen, immer wieder sich ins kalte Wasser zu werfen, selbst sozusagen seinen inneren Schweinehund zu überwinden und das zu machen, das hat sozusagen das war die Essenz, sage ich mal. Auch wenn man schüchtern ist. Ich glaube, das kann man ablegen.
Glaubt ihr, dass das auch was mit der Ausstrahlung macht? Also, dass ihr auch euch zum Beispiel ja besser aussehend, schöner, cooler, einfach besser fühlt, weil ihr das lernt?
100%. Ich glaube, das strahlt auch in unser eigenes Privatleben aus, sage ich jetzt mal. Also wie man auf die Leute zugeht, dass man sich mal traut, eine kritische Frage zu stellen, dass man nicht mal alles runterschluckt. Das war für mich immer so ein Riesenfaktor, weil ich wurde immer sehr erzogen, du musst immer höflich sein, du musst immer die Leute ausreden lassen, du darfst dir nicht vor den Kopf stoßen. Aber irgendwann habe ich gelernt, mal eine kritische Frage zu stellen oder mal seinen Unmut zu äußern, führt dich vielleicht auch irgendwo hin, wo du sonst nicht hingekommen wärst. Wirklich. Und ich glaube, das habe ich nur geschafft dadurch, dass ich diese Angst vor der Ablehnung abgelegt habe. Also dieses, der könnte jetzt sauer auf mich sein oder der könnte jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut drauf reagieren. Das habe ich abgelegt. Ja, dann ist es halt so. Aber ich muss nicht immer alles runterschlucken. Das war so mein größtes Learning dabei.
Apropos Selbstbewusstsein, wie hat sich das für dich verändert, seitdem du jetzt auch so viel vor der Kamera stehst mit Mail-Up, seitdem ihr halt einfach ja auch diese ganzen Pitches macht? Wie hat sich das verändert? Bist du schon immer so gewesen oder hat sich das verändert?
Das war eine 360-Grad-Wendung. Also wirklich, ich konnte für gar nicht vorstellen. Ich habe gezittert, wenn ich bei der Klasse irgendwas vorgesprochen habe oder sowas und eigentlich stotter ich auch. Das konnte ich jetzt ein bisschen, oder das konnte ich eigentlich ablegen.
Wie hast du das geschafft?
Und das ist einfach die Übung, einfach das Machen. Ich hatte gar keinen Bock, das zu machen, habe es trotzdem gemacht, aus der Komfortzone rauszukommen. Einfach, weil ich weiß, ich muss und ich will diese Skills mir aneignen, weil einfach diese Kommunikationsfähigkeit, dieses Rausgehen. Ich wollte das die ganze Zeit, aber ich konnte es nicht umsetzen, weil die Glaubenssätze da waren, du schaffst das nicht, du bist nicht so gut im freien Reden, du kriegst das nicht hin. Aber das dann einfach mal gemacht zu haben, klein anzufangen, erstmal ein paar Uni-Präsentationen gemacht, lieber die gewählt als eine Klausur zum Beispiel, um sich selber mal ein bisschen diesen Arschtritt zu verleiten. Und ja, dann hat sich das entwickelt. Gleichzeitig, das Thema Selbstbewusstsein geht, finde ich, sehr mit Aussehen einher. Ich habe mir damals mein Aussehen, also so mit, ich sag mal, 5 bis 10, sehr von meinen eigenen Eltern sozusagen sagen lassen. Viel war das Thema Frisur, Haare, Haut und Haare waren bei mir so meine 2 größten Themen. Und die Frisur war mir irgendwie vorgegeben. Ich durfte die nicht auf eine bestimmte Länge schneiden. Die mussten lang sein. Ich durfte die nicht kurz tragen. Und diese ganzen Faktoren haben einfach dazu geführt, dass das Selbstvertrauen nicht da war. Mhm. Und dann, als ich selbstbestimmter wurde, ab der Pubertät, ich meinen Eltern sagen konnte, hey, ich möchte das jetzt gerade so, und dann gemerkt habe, okay, die lassen mich dann doch, wenn ich ein bisschen was sage, dann konnte ich das ganze Thema verändern. Zu Zeiten der Pubertät, das ganze Thema Haut und so war auch immer ein Thema. Ich habe mich geschämt, auch mit Akne irgendwie rauszugehen vor die Tür. Und das ganze Thema Aussehen hat sich dann einfach gewandelt mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich was mache, ich fühle mich selbstbewusster. Wenn ich gerade gut aussehe, weiß ich, dass das schon mal kein Faktor ist, der mich daran hindert, jetzt meine Performance zu liefern. Mhm. Und das ganze Thema hat sich einfach gewendet. Aussehen plus einfach mal rausgegangen und gemacht. Leute auf der Straße angesprochen. Wir haben Straßeninterviews gedreht. Wir waren jetzt auf der Bühne vor 1000 Leuten. Und das hätte ich mir in meinem Leben nicht ausmalen können, dass ich das mal mache. Aber ich habe es gemacht. Mhm. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Ja, also auch bei dir, Joel, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen. Also man kann sich weder vorstellen, dass du mal gestottert hast, noch dass du Akne hattest. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde auch die Transformation einfach bei euch beiden so spannend. Das ist ja auch einfach mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube an die Jungs so krass, weil ihr halt einfach auch so viel schon in den jungen Jahren jetzt halt einfach über eure Glaubenssätze sprecht. Ja, und dass ihr halt da ja anscheinend auch echt sehr viel von euren Eltern mitbekommen habt, weil das wirklich ja auch eine wahnsinnige Verwandlung auch bei dir ist, ne? Und einfach dieses jetzt, so wie du jetzt bist und wie du jetzt sprichst, dass dich das ja auch total befreit hat. Wie wichtig ist denn für dich Aussehen?
Aussehen ist für mich 1:1 korreliert mit dem Selbstbewusstsein, und deswegen, wie gesagt, das Selbstbewusstsein ist key zu allem, deswegen ist das Aussehen auch key. Also Aussehen ist für mich so, wie ich mich darstellen will nach außen, wie ich mich fühle. Und wenn ich weiß, ich sehe gerade gut aus oder ich habe was gemacht an meinem Aussehen, dass ich mich besser fühle, dann ist es direkt so ein Hebel. Ich fühle mich besser, ich bin glücklicher, ich gehe raus und ich weiß auch einfach dieser Faktor, wie Leute mich sehen. Egal, wie sehr ich das abgelegt habe, wie andere mich finden, man schaut trotzdem automatisch immer drauf, wie Leute einen finden. Und wenn man selber weiß, ey, ich fühle mich gerade hübsch, dann denkt man vielleicht auch, ey, der findet mich gerade hübsch, der findet mich gerade hübsch. Und dann ist es auch einfach die Bestätigung. Also Aussehen war für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Du hast eben gerade so ein bisschen davon erzählt, wie deine Eltern auch so dein Aussehen mitbestimmt haben. Wenn du jetzt so rückblickend halt nochmal so zurückschaust, so was hast du abgelegt? Also was ist so das, was wo du auch so sagst, da, weiß nicht, hätten deine Eltern oder haben dich deine Eltern besonders gut unterstützt und das haben sie, ne, dazu geführt, dass du halt eben ein besseres Selbstbewusstsein bekommen hast? Und was war das Gegenteil? Also was ist so das, was du so rückblickend auch so siehst, wo du gesagt hast, da erinnere ich mich, da ist auch irgendwie so ein gewisser Glaubenssatz zu etwas entstanden.
Meine Eltern haben mir immer besonders viele Freiheiten im Leben eingeräumt, was ich sehr schätze. Diese Freiheit, die ich dann eben nicht hatte, was das Aussehen anging. Und deswegen war das so ein Wechselspiel. Also mein Vater hat gesagt oder war total offen dafür, dass ich mich auch selbstständig mache und alles, obwohl selber meine Eltern beide auch gearbeitet haben. Mein Vater ist auch klassischer Beamter, deswegen auch nicht so typisch. Aber einfach, hey Junge, mach das, was dich erfolgreich macht. Geh aber studieren nebenbei. Deswegen habe ich es auch gemacht, aber natürlich auch, weil es mir sehr, sehr gut tat. Aber eben auch diese Beeinträchtigung durch das Aussehen. Was mir in meiner Schulzeit echt Probleme bereitet hat, wo ich einfach nicht selbstbewusst war und was sich schon durch die Schulzeit auch gezogen hat, bis irgendwann der Cut war, wo ich das Selbstbewusstsein hatte, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, ey, ich würde gerne jetzt was verändern. Und da hätte ich mir von meinen Eltern mehr Offenheit gewünscht zu dem Thema, dass ich wirklich so sein kann, wie ich will und dass ich äußern kann zu jeder Zeit, was ich will, ohne dass ich vielleicht einen Kommentar bekomme. Und so möchte ich das auch machen, wenn ich meine eigenen Kinder habe, dass ich das immer kommuniziere. Wenn irgendwas ist, sprich mit mir, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Werd einfach offen in der Kommunikation. Wenn du dich so fühlst, dann äußerst du mir das und dann können wir das zusammen angehen und einfach diese Freiheiten zu jeder Zeit einzuräumen. Und dann kann ich ja immer noch gucken, wie ich damit umgehe als Vater.
Mhm. Das hat ja zum Beispiel auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Klar. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir ganz, ganz, ganz wichtig ist für meinen Sohn, der ja jetzt gerade 8 ist. Ihr habt selber beide noch keine Kinder, aber was wäre denn euch zum Beispiel sehr wichtig, wenn ihr jetzt euch irgendwie die heutige Welt anschaut, ja, wie Dinge politisch laufen, wie Dinge aber auch halt kommuniziert werden, wie oft halt ja auch so Bodyshaming und solche Sachen ja auch noch ein Riesenthema sind. Wenn ihr selber Kinder bekommen würdet, was wäre euch da so wichtig? Was würdet ihr euren Kindern eigentlich am liebsten mitgeben? Und vor allem vielleicht auch einem Sohn?
Ja, das ist eine super schwierige Frage. Ich meine, ich bin 25. Ich hatte natürlich auch schon mal darüber nachgedacht, wie ist es, wenn ich ein Kind hätte. Aber gerade in unserem Alter ist es natürlich schwierig, die Frage zu beantworten. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Das hört sich immer so plakativ an und ja, super schön. Aber das hat natürlich eine Tiefe. Ich glaube, bei mir war es früher der Faktor, ich war super schüchtern. Ich hatte was als Junge gegenüber Mädchen angeht, gegenüber Frauen angeht. Ich war ein super Spätzünder, sage ich jetzt mal. Bis 18 oder so habe ich Angst gehabt, mit Frauen zu reden. Es ist einfach so. Und
dass man sich wirklich bei dir heute nicht mehr vorstellen kann.
Ja, wenn ich das den Leuten erzähle, sagen die immer, das kann ich nicht glauben, ne? Aber das war der Faktor, weil ich war nicht besonders schlank, ich war ein bisschen pummelig, ich hatte irgendwie auch keine schönen Zähne, meiner Meinung nach, ich hatte eine Klammer und so. Und das sind natürlich alles Sachen, die einen besonders als Junge auch in seiner pubertären Phase super krass so mitnehmen einfach, ne? Also ich sitze dann im Zimmer und denke mir, ich bin hässlich. Ist einfach so, ne? Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man ablegt, was andere über einen denken. Ich habe irgendwann, war der Switch bei mir, mir war es egal. Ich habe auch gelächelt, obwohl ich eine Zahnspange hatte.
Aber was hat das ausgelöst? Ja, wie hast du das geschafft?
Ich habe viel auch mit meinen Eltern geredet und ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor, dass man nicht im stillen Kämmerlein sitzt. Gerade als Eltern muss man, glaube ich, diese Bindung zu seinen Kindern haben, auch über diese Themen reden zu können. Ich sehe das immer wieder bei Freunden, die sagen, ich kann mit meiner Mutter und meinem Vater nicht darüber reden. Ob das jetzt die schlechte Note ist, ob das jetzt irgendwie dieses Thema Bodyshaming ist, ob man in der Schule gemobbt wird zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig, dass man mit seinem Kind eine Bindung aufbaut, die freundschaftlich ist. Also, dass man nicht Angst hat, mal mit einer schlechten Note zur Schule. Ich habe mir immer geschworen, das war bei meinen Eltern zum Glück immer der Fall. Ich bin nach 5 nach Hause gekommen, klar habe ich mir gedacht, boah, meine Mutter wird jetzt enttäuscht von mir sein. Aber was meine Mutter immer gesagt hat, ist, ja, dann nächstes Mal wird es halt besser. Schau, dass du es besser kriegst. Sie hat mir nie dafür Ärger gegeben. Also ich kenne Freunde, die sagen, ich habe da die Note verändert auf dem Zeugnis oder so. Oder ich bin mit meinem Zeugnis nicht nach Hause gegangen, weil ich Angst hatte davor. Und das erzeugt diese Insecurities einfach in sich.
Und wie haben sie das mit dem Aussehen gemacht? Weil das würde mich auch noch total interessieren, wenn du dich auch so schlecht gefühlt hast. Also wenn du selber von dir gesagt hast, ich bin hässlich. Haben deine Eltern dazu auch was gesagt? Also haben sie dich darin bestärkt, dass sie dir auch gesagt haben, dass du gut bist, so wie du bist? Oder kam das eigentlich nur einher?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen einher, weil man den Eltern, also wenn meine Mutter mir sagt, du bist schön, dann ist das schön und gut, aber dann denke ich mir, hast meine Mutter, die sagen, natürlich sagt, ich bin schön, das ist ja klar. Aber das kommt, glaube ich, mit diesem Vertrauen einher. Und meine Eltern, muss ich auch sagen, die haben mich auch immer daran bestärkt, zu sagen, wenn du ein Problem mit dir hast, sei es Gewicht, sage ich jetzt mal, ganz klassisch zum Beispiel, kannst du denn dagegen was machen? Also hört sich immer so, ich mag es nicht, wenn man sagt, ja, es ist gut, wenn du wie du bist. Egal, mach einfach, bleib einfach so, wie du bist. Das kann jeder zu mir sagen. Aber wenn meine Mutter mich daran bestärkt, ohne dass das toxisch wird zum Beispiel, ne, es gibt ja auch Eltern, die sagen, du musst 50 Kilo wiegen, du darfst nicht dick sein, finde ich schrecklich, ehrlich gesagt. Aber wenn meine Mutter daran bestärkt und sagt, ja, dann geh doch mal Fußball spielen, schau doch mal, dass du vielleicht dich in den Griff bekommst, irgendwie sowas. Also einen Tipp, und gleichzeitig mit dem Gefühl, dass ich sagen kann, ich kann jetzt auch mal irgendwie ein bisschen dicker sein, ich kann jetzt auch mal eine Klammer tragen, ich bin trotzdem schön, aber gib mir doch mal Tipps, vielleicht kann ich ja irgendwas machen. Das mag ich, diese Ehrlichkeit. Aber das geht natürlich nur, wenn man ein Vertrauensverhältnis zu seinen Eltern hat. Wenn ich jetzt Angst habe, mit denen über irgendwas zu quatschen, dann geht das natürlich gar nicht.
Ja, Vertrauen und Liebe. Ne?
Vertrauen und Liebe. Wirklich Vertrauen, Liebe und Nähe. Alles andere Super schwierig.
Joy, du hast ja auch echt schon wahnsinnig viele Glaubenssätze abgelegt, ne? Und ganz viel an dir verändert. Gibt es denn auch bei dir noch irgendetwas, wo du sagst, das würde ich gerne ablegen, da freue ich mich drauf, wenn ich älter werde, was du einfach noch so abgeben möchtest?
Ein Thema ist auf jeden Fall dieses Streben nach Erfolg und dieses Feiern von Erfolgen einfach. Und da gehe ich mit Essert wirklich 1:1, weil wir sind da einfach so, dass wir haben einen Erfolg nach dem anderen, objektiv. Ich sehe das aber gar nicht mehr, weil wir das nicht feiern, weil wir nicht einfach mal einen Moment sacken lassen können und sagen können, ey, wir arbeiten jetzt mal einen Tag nicht, sondern nehmen uns mal diesen Tag. Haben wir noch nie gemacht und ich sage jedes Mal, dass ich was ändere, habe es nie geschafft. Und das wäre so ein Ding, weil man wird nicht glücklich dadurch. Du wirst nur glücklich, wenn du wirklich die Erfolge, die du hast, auch feiern kannst, weil sonst setzt du dir ein Ziel. Ich will 1 Million Umsatz machen. Ich will 1 Million auf dem Konto haben. Ich will 10 Millionen auf dem Konto haben. Ich will noch eine Immobilie haben. Was weiß ich, ne? Das sind jetzt alles doofe Ziele. Müssen gar nicht finanziell getrieben sein. Aber wenn die da sind und dann erreicht sind, ja, was jetzt als nächstes? Und das ist ein Problem, das hört man so oft von Leuten und das weiß ich schon, dass es kommen wird. Und deswegen will ich mich früh genug darum kümmern, dass ich Erfolge feiern kann, mich setteln kann und irgendwann dann auch einen Punkt des Glücks erreicht habe. Weil ich strebe nach Glück in meinem Leben und weil das der einzige Faktor ist, der zählt. Alles andere ist unwichtig, dass ich glücklich bin und meine nahestehendsten Personen. Und daher will ich das auch maximieren und der Faktor hindert mich daran, langfristig glücklich zu werden.
Ich habe immer sehr krassen Erfolgsdruck, den ich mir selbst mache. Ich bin jemand, ich habe extreme Angst, über Erfolge zu reden. Auch wenn das die kleinsten Erfolge sind oder die größten Erfolge, völlig egal. Ich habe Angst, das anderen Leuten zu erzählen und dass die dann sozusagen eine Meinung über mich haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über einen ganz großen Erfolg rede mit meinen Freunden oder meinen Eltern, da bin ich auf einem Level. Alles andere darunter ist ein Misserfolg. Und davor habe ich immer Angst. Ich habe immer Angst zu sagen, ey, wir haben es geschafft, wir haben jetzt hier mal einen Preis gewonnen oder so. Dann denken die, oh krass, der nächste muss natürlich größer sein, der nächste Preis. Alles muss immer erfolgreicher werden. Und ich glaube, was ich versuche abzulegen, ist dieser krasse Druck, den ich mir selber mache. Weil jeden Morgen, den ich aufstehe, jeden Abend, den ich ins Bett gehe, denke ich drüber nach, was hast du heute geschafft? War dieser Tag lebenswert? Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich denke mir, einen Tag deines Lebens hast du den verschwendet. Und ich habe immer wieder das Gefühl, egal ob ich 12 Stunden gearbeitet habe und wir haben mit Joel die krassesten Erfolge gesammelt, denke ich mir, war das genug? Hast du wirklich alles gegeben? Oder hast du jetzt mal gechillt und das war es nicht wert? Und dieses Ding, das frisst einen irgendwann auf. Also man könnte Millionen auf dem Konto haben, das krasse Unternehmen aufgebaut haben, irgendwann hast du 100 Mitarbeiter, aber warum sind es nicht 1000 und warum bin ich jetzt nicht an der Börse oder sonst was? Das muss man einfach ablegen.
Ja, das merkst du auch, oder? Das merke ich auch und das hat einfach auch eben genau mit diesem Glaubenssatz zu tun, ne? Bin ich gut so, wie ich bin, ne? Gut genug und so weiter. Und was ich einfach nur, ich meine, es ist mein eigener Struggle, aber was ich auf jeden Fall euch als Tipp mitgeben kann, ist wirklich, sich abends einfach mal einfach wirklich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Ja. Also diese Dankbarkeitsthematik, das habe ich einfach immer wieder in meinem Leben, dass ich merke, das verändert so viel. Dass man einfach dankbar ist für kleine Sachen, die man geschaffen hat. Und auch den Fokus, ne, zu sagen, zum Beispiel, sich nicht so viel für einen Tag vorzunehmen, zu sagen, okay, heute sind es 3 Dinge, die ich machen möchte, auf die ich mich heute fokussieren möchte. Absolut. Und wenn ich die geschafft habe, dann gönne ich mir etwas. Dann, ne, und sei es irgendwie, keine Ahnung, abends ein richtig geiles, leckeres Essen oder irgendwas. Weil ich glaube, wir vergessen alle, dass wir viel mehr unsere Erfolge feiern müssen und dass wir viel mehr, ja, wir müssen stolzer sein auf das, was wir machen und das, was wir alles können. Und ich meine, wie oft erlebe ich das auch, ne, zwischen Lisa und mir, dass wir einfach schon wieder in 24 Stunden ausverkauft sind und uns überhaupt nicht feiern dafür, dass wir einfach nur denken, oh Gott, wie kriegen wir jetzt die nächste Lieferung ran und was ist schon wieder im Unternehmen alles Krasses passiert, was geht ab? Und das ist einfach, ich glaube, da müssen wir alle uns an die Nase packen und einfach öfters zusammen anstoßen. Das können wir ja heute machen. Wir gehen zusammen was essen und anstoßen. Und gibt es noch etwas, was ihr euch für eure Zukunft wünscht und auch vielleicht jetzt so für das Unternehmen wünscht? Also was sind so jetzt noch so die nächsten Steps und was wollt ihr erreichen?
Ich glaube für uns, also wir sind mittlerweile Vollblutunternehmer. Also wir sind ja jetzt nach dem Master, alle fragen mich immer so, ja, was machst du denn nach dem Master? Steigst du schon in den Job ein, ne? Also gehst irgendwie in die Beratung oder so. Und wenn ich dann sage, ich bin selbstständig, das läuft gut und ne, das macht mir Spaß und ich kann selbst mir ein Gehalt auszahlen, das sind alle immer so, ja, ehrlich? Ich glaube, der nächste große Step für mich ist es, dass ich jetzt mal ein Jahr lang Vollzeitunternehmer bin. Einfach mal sein. Ne? Davor war ich immer so Student und habe, wenn Leute gefragt haben, was bist du denn? Ja, ich bin Student, ich mache noch meinen Master. Habe eigentlich nie erwähnt, dass ich Unternehmer bin. Auch wieder diese Angst vor den Erfolgen, die Leute sehen wollen. Dann fragen die nach Zahlen, dann sage ich irgendwelche Zahlen. Und dann, wenn es nächsten Monat schlechter ist und was ist denn, wenn wir mal nächsten Monat irgendwie, kann ja sein, wir sind nur insolvent oder was denken die Leute über mich? Ich glaube, ich will gerne jetzt mal ein Jahr Unternehmer sein. Rückwirkend gucken, waren wir gut Unternehmer, haben wir das geschafft? Und was für uns ein Riesenschritt sein wird, ist es, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Das wird jetzt irgendwann bald passieren. Aber dann habe ich mich schon immer gefragt, bin ich überhaupt ein guter Chef? Also kann ich Chef sein? Was macht überhaupt jemand aus, der ein guter Chef ist? Und da habe ich auch das Gefühl, dass das ein Riesenstep für uns sein wird. Mhm. Die Verantwortung für jemand anders Leben zu haben, also ihm sein Gehalt auszuzahlen, da kriege ich jetzt schon Angst. Also wirklich, es ist gar keine Angst, krasser Respekt davor. Das will ich erleben. Und es ist wieder so, wenn das passieren wird, dann wird das wieder ganz normal werden und dann wird der nächste Mitarbeiter kommen. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was ich mir wünsche, weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist für uns immer ein Riesenthema. Wir wollen ein großes Portfolio haben. Wir wollen ganz viele Männerprobleme lösen und wir wollen die Männermarke sein, die jedem sofort einfällt. Mail-Up soll in aller Munde sein. Das ist der große Traum.
Ich bin mir sicher, ihr werdet großartige Chefs und ihr werdet noch ganz, ganz viel erreichen mit Mail-Up. Wenn ihr Lust habt, mal Mail abzutesten oder das Produkt für eure Männer zu kaufen, dann dürft ihr jetzt mit dem Code GLOWCAST15 bei mailup.de, richtig? auf der Seite mal vorbeischauen und das Produkt testen. Ihr könnt auch super gerne bei Mailup auf dem Instagram-Account mal vorbeischauen und wir machen das einfach mal so, das habe ich gerade beschlossen, während wir gesprochen haben. Wir werden einen Post machen, wo ihr drunter schreiben könnt, was sich eure Männer oder was ihr, wenn ihr selber ein Mann seid, was ihr euch an Produkten noch so wünscht. Weil das ist tatsächlich für mich und Joel und Essat gerade eine riesengroße Challenge, so rauszufinden, was sind jetzt so die nächsten Steps, welche sind die richtigen Produkte. Da kommen so, so viele tolle, spannende Projekte gerade noch auf uns zu. Und ich bin ganz, ganz dankbar und stolz, euch auf dieser Reise begleiten zu dürfen.
Vielen lieben Dank. Ich bin auch super dankbar, dass du an unserer Seite bist. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal frei rauszureden. Hier in Berlin bei dir und ich freue mich auf gleich.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge mal wieder inspirieren und dass ihr einfach für euch was mitnehmen konntet. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt jetzt hier in die Shownotes reinschauen. Da haben wir euch alle wichtigen Links verlinkt. Wir haben auch den Code da nochmal platziert. Ihr dürft uns natürlich auch super gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an info@glowcast.de. Schaut auch bei unserem Jack's Beautyline Account vorbei. Da bin ich auch immer für euch da und unsere tolle Beauty-Expertinnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Bis nächste Woche.